Herzlich willkommen im Labor für Entrepreneurship. Mein erster Gast ist Professor Helge Löbler aus Leipzig, Betriebswirtschaftslehre, Marketing und hat etwas zu tun mit Entrepreneurship, nämlich hat er eine Initiative ins Leben gerufen, Smile. Das soll die Gründer lächeln machen. Und es geht aber im Grunde genommen um Selbstmanagement Initiative Leipzig. Smile, Selbstmanagement Initiative Leipzig. Leipzig mit LE. Am besten, bevor ich versuche, es zusammenzufassen, vielleicht ein Satz, wenn ich da sagen darf. Smile hilft dir, dich besser zu verwirklichen. Und hilft dir, dich mit deinen Potenzialen als eigenständige Persönlichkeit zu erkennen. Das ist ungewöhnlich, weil ja normalerweise im Entrepreneurship heißt es, du hast eine Idee, okay, du willst ein Restaurant gründen, jetzt ab in die BWL und zur Bank und dann mach dich mit den kaufmännischen Techniken vertraut. Das klingt ja ganz anders und ich denke, das war der Grund, warum wir uns gefunden haben und das würde ich gerne wissen, Betriebswirtschaftslehre und sag gleichzeitig deine Potenziale als eigenständige Persönlichkeit erkennen. Herr Professor, Sie haben das Wort.
Ja, also der Startpunkt war tatsächlich die Überlegung zu sagen, wollen wir eigentlich alle Studenten zu Entrepreneuren machen? Wollen wir alle, die da gibt, die da rumlaufen, zu Unternehmern machen? Und da war unsere Überlegung, Vorsicht, es macht keinen Sinn, einen Jagdhund zur Jagd tragen zu müssen, sondern es gibt ein paar, die wollen gerne Jagdhunde sein und andere wollen das eben nicht. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir aber trotzdem Mittel für eine Unterstützung von Entrepreneurship bekommen, dann müssen wir eigentlich im ersten Schritt erstmal gucken, die Leute in die Situation zu versetzen, sich selbst in die Situation zu versetzen, zu überlegen und für sich entscheiden zu können, will ich überhaupt Unternehmer werden oder will ich was ganz anderes machen? Das heißt, für mich ist die erste Frage immer die, bin ich eigentlich in der Lage, über mich selbst zu entscheiden? Und wenn ich dann die Entscheidung treffe, ich werde Beamter und habe die mit guten Gründen getroffen, ist die genauso in Ordnung wie die Entscheidung, ich werde Unternehmer. Und das war der Ausgangspunkt für Smile, dass wir gesagt haben, ich muss eigentlich, wir werden ja überschüttet mit Wissen, tonnenweise Wissen wird auf uns eingetrichtert und am Ende wissen wir immer noch nicht, was wir mit dem Wissen machen sollen. Und wir haben gesagt, wir müssen uns zurücknehmen mit der Wissensvermittlung und müssen eigentlich das Individuum sich selbst wieder finden lassen, damit es dann rauskommt aus dem Sumpf des Wissens, um sich verwirklichen zu können. Und wo dann diese Wirklichkeit ist, ist mir im Prinzip, sage ich mal, erstmal egal.
Das klingt aber nicht so wie Leidenschaft für Gründen, sondern das klingt dazu, es sind nicht alle geeignet als Gründer. Warum eigentlich nicht? Juno sagt, es sind alle geeignet. Selbst die Frauen in Bangladesch, die keine Bildung haben, nicht lesen und schreiben können.
Also ich bin da kein Freund von den Menschen, die ja in einer wunderbaren Vielfalt existieren, in irgendwelche Kisten zu stecken oder auf die Kisten reinzuhauen. Es gibt dort Menschen, die Entrepreneure werden, es gibt hier Menschen, die Entrepreneure werden. Ich glaube, es gibt in der Tat überall Menschen, die Unternehmer werden können. Aber warum sollten wir jemanden pushen, Unternehmer zu werden, der es gar nicht will? Da bin ich der Meinung, sollten wir lieber die nehmen, die das Potenzial haben und mit sich selbst im Reinen sind, das zu tun. Also ich würde nicht sagen, ich weiß nicht, ob alle Unternehmer werden können. Ich glaube schon eher nicht. Das wollen auch gar nicht alle. Aber wir sollten die finden und identifizieren können, die das Potenzial haben und auch wollen. Und da, glaube ich, sind wesentlich mehr da, als wir identifizieren. Und werden aber zugeschüttet, diese Kräfte, ich sage es mal ganz global, erstmal durch unser Bildungssystem. Wir können ja darauf noch weiter eingehen.
Ja, das lockt natürlich die Frage heraus, woran erkennt man das Potenzial? Was braucht man, um Unternehmer zu werden? Das klingt ja ein bisschen verdächtig nach diesen Tests. Wir testen Sie, ob Sie Unternehmer werden wollen. Das ist ja eher nicht gemeint.
Das ist nicht gemeint, weil auch zur Testlogik. Ich mache mit Ihnen gleich noch ein Beispiel zum Test, weil es extrem spannend ist, überhaupt zu testen, zu glauben, man könnte Unternehmertum testen. Ich meine, wenn wir alle die großen Unternehmer von Bill Gates, Bosch, Siemens, wie sie alle heißen, getestet hätten, wir hätten diese Unternehmen alle nicht vermutlich. Also das wird nicht funktionieren. Der entscheidende Punkt für mich ist, dass wir in unserem ganzen Bildung, Goethe hat gesagt, ich zitiere vielleicht mal Goethe an der Stelle, hat gesagt, würden sich die Kinder so fortentwickeln, wie sie sich zu Beginn zeigen, wir hätten lauter Genies. Ha ja, und dann stellt sich ja die Frage, warum tun sie das nicht? Arthur Fischer, der Erfinder dieses Fischerdübels, hat gesagt, Kinder stecken voller Ideen, Und dann stecken wir sie in die Schule und dann ist Schluss damit. Und das scheint mir etwas Grundlegendes. Wann immer wir uns Kinder im Vorschulalter anschauen, was tun die? Das ist konstitutives Merkmal von Kleinkindern. Sie fragen uns Löcher in den Bauch. Und das ist ein Bildungsbedürfnis. Das ist ein Bildungsbedürfnis, das Kinder noch haben, bevor sie in die Schule kommen. Und dann kommen sie in die Schule und lernen als erstes, deine Frage ist nicht mehr relevant, sondern nur noch die des Lehrers ist wichtig. Deine Frage, halt mal zurück, das ist noch nicht dran, das kommt demnächst. Wenn du kein Interesse mehr dran hast, dann kommt es aber und dann musst du es lernen. Und heute ist erstmal die Frage des Lehrers relevant. Nach dem Curriculum dürfen wir das erst nächste Woche machen, übernächste Woche irgendwas anderes und so weiter. Und da, glaube ich, verschütten wir echt viel Potenzial. Und unsere Aufgabe in den Unis ist es, das dann wieder freizulegen. Und dazu müssen wir zunächst einmal wieder Freiräume schaffen, in denen man experimentieren kann.
Es hat einen amerikanischen Autor gegeben, der hat gesagt, fast jeder kommt als Genie auf die Welt und wird als Idiot begraben. Da ist ja was Wahres dran. Würden Sie auch sagen, die Kinder fragen und dann kommen hochbezahlte Experten für Motivation und verrückterweise dreht sich's dann um und dann fragen die Kinder nicht mehr und diese hochbezahlten Experten versuchen Fragen aus ihnen herauszuholen.
Es gibt ein wunderschönes Buch von einem amerikanischen Pfarrer, ich glaube, der heißt Robert Faulkham, das hat den fantastischen Titel All I Need to Know, I Learned in Kindergarten. Und in diesem Buch beschreibt er auch, dass wenn man Kinder fragt, ob sie singen können, sagen die ja. Wenn man sie fragt, ob sie malen können, sagen die ja. Wenn man sie fragt, könnt ihr auch ein Feuerwehrauto malen, können die können alles. Und wenn sie aus der Schule kommen, haben sie gelernt, was sie nicht können. Das heißt, unsere Bildungssituation, unsere Bildungsinstitution zeigen uns, was wir alles nicht können. Und je mehr wir dann davon konsumieren, dann kann ich mir schon vorstellen, gehen wir am Ende ins Grab mit der Vorstellung, wir könnten gar nichts mehr. Was aber falsch ist.
Das ist ja oft aufgeschrieben worden, oft gesagt worden, die ganze Reformpädagogik hat diese Grundsätze. Warum ändern sich Schulen nicht? Was ist Ihre Erklärung dafür? Warum ist dieses Bildungswesen so hartnäckig und robust, dass es alles diese Kritik, die eigentlich jeder einsieht, wegsteckt?
Ich glaube, das Bildungssystem ist deshalb so hartnäckig, weil die, die ja erfolgreich da durchgehen, dann wieder auf den Positionen sitzen, die es ändern könnten. Aber die würden ja über sich selbst nicht sagen, das Bildungssystem ist schlecht, sondern die sagen ja zu sich selbst, guck mal, was aus mir, aus diesem Bildungssystem geworden ist. Das kann gar nicht schlecht sein. Denn sonst wäre ich ja nicht der und wäre nicht der und wäre nicht das geworden. Ja? Wenn wir aber die angucken, die mit dem Bildungssystem Schwierigkeiten haben, dann stellen wir fest, das sind immer die Reformpädagogen typischerweise und das sind die, die Dinge ändern wollen. Und ich glaube, dass wir heute, was diese Fragen angeht, vor zwei grundsätzlichen Herausforderungen stehen, die wir uns wirklich klar machen müssen. Die sind auch aus meiner Sicht möglicherweise ungeheuerlich hilfreich, viel zu ändern. Die erste Herausforderung ist die, dass wir eigentlich feststellen müssen, Wissen ist nicht mehr knapp. Sie können heute alles Wissen dieser Welt runterladen und bekommen, wo immer Sie hingehen. Und Sie können von der Harvard Business School und von der Harvard University alle Kurse, die die anbieten, runterladen. Das heißt, Wissen ist überhaupt nicht mehr knapp und für den Ökonom ist dann völlig quasi so nichts mehr wert. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr positionieren als Universität, indem wir Wissen vermitteln, weil es nicht mehr knapp ist und weil es das jeder sowieso selbst machen kann, sondern wir müssen uns fragen, was machen wir jetzt, wenn wir nicht mehr Wissen vermitteln? Und Harvard ist wie immer gut vorbereitet auf diese Frage und sagt, das, was wir nur bieten können, ist eigentlich einen Freiraum zu kreieren, in dem wir Erfahrungen machen lassen, die wir dann reflektiert zu Wissen werden lassen. Für mich ist Wissen immer das Strukturieren von Erfahrung. Wo immer das stattfindet, ob ich ein physikalisches Experiment mache, ist das Gesetz, was ich aus diesem Experiment lerne, eine Strukturierung der Erfahrung, die ich da mache. Wenn das aber der Fall ist, dann muss ich Menschen erlauben, Erfahrungen machen zu lassen. Und da steht die Schule in einem ungeheuerlichen Konkurrenz zum Fernsehen, wo ich eigentlich nichts lerne, weil ich alles nur kognitiv aufnehme, aber nichts tue und meine ganze andere Sinnesvielfalt nicht zum Zuge kommt. Das heißt, wir müssen Lernende den Freiraum geben, Erfahrungen machen zu lassen und dann mit den Lernenden reflektieren, was ihre Erfahrung für sie und andere bedeuten kann. Und die zweite Herausforderung, die ist noch viel, viel dramatischer eigentlich, die kommt aus der Gehirnforschung. Die Gehirnforscher sagen heute, man kann dem Gehirn nichts vermitteln, es konstruiert selbst. Das ist ein Zitat von Manfred Spitzer, einem wirklich bedeutenden Gehirnforscher, Neurologen an der Uni Ulm. Wenn man sich das zu Ende überlegt, was das bedeutet, dass wir dem Gehirn nichts vermitteln können, sondern dass es selbst konstruiert, dann sehen wir umso mehr, dass eigentlich unsere ganzen Vorlesungen überdacht werden müssen, sage ich mal vorsichtig. Wir haben sie weitgehend abgeschafft an der Stelle, wo ich was zu sagen habe. Das ist aber so wenig, deshalb merkt man das kaum sonst wo. Und wir haben also versucht, mit Aufgaben Studenten Erfahrungsräume zu geben, die wir dann mit ihnen reflektieren. Und die Bewertungen sind außergewöhnlich, sind wirklich sehr positiv.
Heißt das nicht, die Pädagogik darf man nicht den Pädagogen überlassen?
Ja, wie immer ist das wieder so eine Schublade. Wir müssen sie den Pädagogen überlassen, die sich mehr ums Lernen kümmern als ums Lehren. Denn man kann ja eigentlich nicht lehren, wenn man nicht weiß, wie Lernen funktioniert. Und an der Stelle hat die Gehirnforschung jetzt in den letzten 10 Jahren wirklich einiges Innovatives herausgebracht, wo ich finde, wo es aber auch interessanterweise in der Pädagogik schon Leute gibt, die das wunderbar beschrieben haben. Jean Piaget ist einer, der wunderbar die Entwicklung des Kindes beschrieben hat und der wunderbar gezeigt hat, wie ein Kind sich seine Welt baut aus den Erlebnissen, die es hat. Und das hört natürlich nicht auf, nicht mal in unserem Alter. Auch wir kreieren die Welt aus den Erlebnissen, die wir haben. Und je nachdem, ich kann Ihnen das deutlich machen, ich habe hier so eine Folie mitgebracht, die kann ich Ihnen einfach mal zeigen. So, das ist die eine Folie, die zeige ich Ihnen jetzt mal. Und Sie können etwas erkennen, was auch immer das ist, spielt im Moment keine Rolle, okay? Da sieht man. Jetzt ändere ich die Folie ein bisschen ab und zeige Ihnen wieder was Sie auch erkennen können. Ich mache mit Ihnen gerade praktische Gehirnforschung. Und jetzt zeige ich Ihnen was und dann gucken Sie mal, ob Sie damit zurechtkommen. Und irgendwie kommen wir damit nicht zurecht. Und die Frage ist nun, warum kommen wir da nicht mit zurecht und was hat das mit Lernen zu tun? Nun, die Antwort ist folgendermaßen, jedenfalls meine. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ist einfach eine optische Täuschung, das ist das Thema erledigt. Ich sage, stopp, so einfach ist es nicht mit der optischen Täuschung. Ich sage, wir sehen nicht mit den Augen. Denn würden wir mit den Augen sehen, dann sehen wir, dass hier einfach nur ein paar Linien und ein paar Punkte sind und wir hätten kein Problem. Wir sehen aber eben nicht mit den Augen, sondern wir sehen mit unseren Erfahrungen. Wir sehen mit unseren Erfahrungen und weil unsere Erfahrungen aus dreidimensionalen Räumen stammen, sehen wir das dreidimensional und dann passt es nicht mehr zusammen. Das heißt, es ist inzwischen auch für Unternehmer und alle anderen nachgewiesen, dass wir die Welt stärker mit unseren Erfahrungen wahrnehmen als mit unseren Augen. Und wenn wir das berücksichtigen, dann wird Lernen ganz anders.
Jetzt sind wir als Ökonomen dabei, uns neues Lernen zu überlegen. Bei Entrepreneurship ist es ja wichtig. Wie gehen Sie es an? Zurück zur Initiative SMILE. Wie erkenne ich das Potenzial? Wie gehen Sie davor?
Zunächst mal sagen wir, ich darf am Anfang überhaupt nicht so sehr testen, weil alle Tests fragwürdig sind. Und auch das zeige ich Ihnen gleich an einem Test natürlich, wie fraglich Tests sind. Wir machen überhaupt keine Tests. Wir haben gesagt, warum sollen wir etwas testen? Ich meine, ich kann ja, wenn ich unterstelle, Sie denken unabhängig, was ich unterstelle. Dann kann ich das ja nicht mehr testen von meiner Perspektive. Denn was soll das sein? Wenn er unabhängig von mir denkt, dann denkt er eben unabhängig von mir. Und was immer ich für Kriterien anlege, denken Sie unabhängig davon. Und das passt nicht in meine Kriterien. Ich habe dieses Beispiel mal hier vorbereitet, meine Damen und Herren. Sie sehen hier zwei, vielleicht auch nur eins, können Sie entscheiden, welches ist das Jägerschnitzel? Das linke ist dieses, ja? Und ist jemand anderer Auffassung, dass vielleicht das rechte das ist? Genau, was ein Jägerschnitzel. Ja, jetzt sage ich Ihnen, das Spannende an diesem Beispiel ist, dass es tatsächlich in den neuen Bundesländern in der Vergangenheit das ein Jägerschnitzel war. Ja? Das hat nichts mit Reichtum und Armut zu tun, das ist überhaupt nicht mein Punkt. In den alten Bundesländern ist das ein Jägerschnitzel. Das heißt, wenn Sie heute jemand fragen, welches ist von diesen beiden das Jägerschnitzel, Sie können eins wissen, woher der kommt. Mehr aber nicht. Und jetzt gehen wir immer noch einen Schritt weiter, meine Damen und Herren. Jetzt stellen wir uns vor, da gibt es einen Lehrer oder Professor, der fragt seinen Studenten, sag mal, was ist, und der glaubt, das sei das Jägerschnitzel, von mir aus, ja? Der hat ja auch seine Verurteilung. Jetzt glaubt er, das ist das Jägerschnitzel, und der Student schreibt in der Klausur, das ist das Jägerschnitzel. Jetzt können Sie sich vorstellen, was mit diesem Klausurergebnis passiert. Obwohl der arme Studierende nur einen anderen Hintergrund hat von seinen Erfahrungen. Und das, was ich hier am Jägerschnitzel deutlich gemacht habe, glaube ich, zieht sich grundsätzlich durch. Dass ein Hochschullehrer natürlich unabhängiges Denken des Studenten nicht beurteilen kann, sondern nur immer sein Denken. Und zwar sagen wir alle, wir wollen die zu unabhängigem Denken erziehen, dann kommt die Klausur und dann haben wir das schon wieder verhindert. Das scheint mir ganz wichtig. Wir können das nicht testen und wir sollten es auch gar nicht testen. Es gibt Modelle, wie man anders damit umgehen kann, ohne Noten zu machen. Ich würde da sehr dafür sein, eine Hochschule ohne Noten zu führen. Kunsthochschulen, die können das. Denn in Kunsthochschulen, in Musik und Theater, müssen die Studierenden Projekte machen. Und dann gehen die mit ihren Projektarbeiten in die Bewerbung. Und dann gehen sie mit ihrem Talent in die Bewerbung. Und dann wird geguckt, können die was und was haben die gekonnt. Und dann werden sie eingestellt. Die brauchen gar keine Noten. Und das bräuchten wir eigentlich auch nicht, wenn wir denn ordentliche Projektarbeit mit unseren Studenten machen würden. Das tun wir aber nicht, also bewerten wir sie. Und wenn wir uns die Klausuren angucken, dann hat es für mich Trivialisierungscharakter. Denn es wird immer nur akzeptiert, das, was das Konzept dessen ist, der lehrt. Und das, glaube ich, ist auch ein zentrales Problem unseres Lernsystems überhaupt, dass wir zu viel bewerten und zu wenig zulassen an Unterschiedlichkeit. Ich meine, bei Schiller steht es, glaube ich, in dem Spruch des Konfuzius, nur die Vielfalt führt zur Klarheit und im Abgrund wohnt die Wahrheit. Und nun machen wir Zentralabitur, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Wir verhindern jegliche Vielfalt, die bereichert. Ich meine, wenn alle gleich sind, können wir uns gegenseitig gar nicht mehr bereichern. Aber wir tun alles dazu, dass wir alle gleich werden. Und das, denke ich, sind aus meiner Sicht die zentralen Probleme, warum wir auch nicht mehr eigene Initiativen sehen, so wenig und viel mehr bräuchten.
Wenn ich Ihren Gedanken aufgreife von diesen Kunstakademien, dann lege ich ja nahe, wenn man über Entrepreneurship spricht, zu sagen, nicht Scheine und Noten, sondern am Abschluss ein Projekt, nämlich ein Businessplan oder noch besser ein Businessmodell, ausgedacht, durchgearbeitet, international abgeglichen mit dem, was es gibt und mit dem, was man da beitragen kann und sagen, hier bin ich, wenn du mich einstellst, bringe ich dir in deiner Firma eine neue Abteilung oder wenn du mich nicht einstellst, mache ich mich lieber gleich selber dran und gründe das selber. Was halten Sie davon?
Absolut. Also ich habe es mit amerikanischen Kollegen diskutiert, die das ähnlich sehen und wir haben gesagt, eigentlich ist es Blödsinn, den Studenten Noten zu geben, sondern sie sollen ihre Projekte nehmen und sich mit denen bewerben. Und wenn einer Entrepreneur gemacht hat, Entrepreneurship, und hat einen Businessplan, wo die Bank gesagt hat, kein Problem, ich gebe dir eine halbe Million, ja, was kann denn ein Entrepreneur Besseres tun? Wie kann ich den denn besser bewerten als Hochschullehrer?
Ja, aber da haben Sie die Bank jetzt drin, ob die nun besser bewertet. Also da habe ich nur auch meine Erfahrung, dass die gerade bei ausgefallenen Ideen, bei schrägen Ideen nun gar nicht mitspielt. Die spielen mehr bei konventionellen Ideen mit.
Das, die Erfahrung habe ich auch, dann müsste man einen reichen Onkel in Amerika haben, ja.
Oder ohne Kapital.
Oder ohne, aber das hängt dann sehr von der Idee ab, ob das geht. Es gibt Ideen, die brauchen einfach mehr Startfinanzierung und andere, die brauchen weniger. Aber grundsätzlich scheint mir also auch, und das scheint sich für mich gar nicht nur auf Entrepreneurship zu beschränken, sondern das ganze Management, die ganze Management-Ausbildung ist ja derart kopflastig, da kann ich doch jedem erklären, wir machen Prinzipalagententheorie. Das ist so etwas hochgradig Beliebtes bei manchen Kollegen. Ja, und dann ist immer die Frage, wer ist eigentlich Agent und wer ist Prinzipal? Wenn ich meinen Chef gut manipulieren kann, bin ich der Agent, bin ich der Prinzipal und mein Chef ist der Agent. Aber das nutzt, die ganze Theorie nutzt mir nicht, wenn ich nicht irgendwann mal mit Menschen etwas tue. Das heißt, wir machen grundsätzlich auch Teamarbeit, damit die Studierenden lernen, dass man zusammen auch etwas Tolles machen kann. Wir haben zurzeit gerade 20 amerikanische Studenten da. Da packen wir 20 davon Leipzig dazu und machen 4er-Teams, 2 Amerikaner, 2 Deutsche. Und die arbeiten 14 Tage an realen Projekten. Das ist der nächste Punkt. Wir müssen ja die Aufgaben gar nicht selbst erfinden. Es gibt in dieser Welt genügend Fragestellungen und genügend Herausforderungen, der man sich annehmen kann. Auch als studentische Teams. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn man die Studenten lässt, mit welchen tollen Lösungen sie kommen.
Nochmal zurück zu Ihrem Programm. Wie kann man sich das genau vorstellen? Das ist ja auch für uns interessant. Wie finde ich heraus, wer ich bin? Das stand ja schon in einem berühmten Tempel in Delphi. Erkenne dich selbst, werte, wer du bist. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch Ihr Programm.
So ist das.
Das war ja auch der Beginn der westlichen Bildungsvorstellung.
Ja, und dann haben wir das zu Wissenstransfer gemacht. Also wir beginnen damit, dass die Leute sich selbst vorstellen. Einfach mal völlig offen sagen, was denke ich, was glaube ich, wer ich bin. Und zwar nicht in der üblichen Form, wie wir das gewohnt sind, mit schönen Texten und sauber formuliert, sondern mit Collagen und völlig anderen Medien. Und dann berichten die über sich selbst und auf einmal kommt eine Dynamik zustande, dass jemand entdeckt, oh, eigentlich bin ich Sänger, ich bin mit der Betriebswirtschaftslehre, das lasse ich mal lieber, ich gehe jetzt und wechsle. Wir hatten solch einen Fall. Oder jemand sagt, kommt mit einem spannenden Projekt, auch das hatten wir. Da kam jemand, der hat Afrikanistik studiert, da fragten sie auch, was mache ich denn damit? Und dann hat er aber einen Studentenkollegen in Afrika besucht, genauer gesagt in Sierra Leone, und hat dort sich die Situation angeguckt und kam zu dem Ergebnis, dass ja schlimm, wie es hier, was hier los ist, ich muss hier jetzt eine Schule bauen. Dann ist er wiedergekommen, hat 30 Millionen Euro eingesammelt als Projekt in unserem Studium. Da haben wir ein Projekt draus gemacht, damit er diese Mittel bekommt. Dann hat er die Schule gebaut und ist mit einem Zertifikat des Bildungsministers zurückgekommen. Er hätte die beste Schule in Sierra Leone gebaut. Das heißt, wir müssen Leben in Lernen zulassen. Aber wir machen ja systematisch, tun wir das Leben aus unserem Lernprozess und wir versuchen es einfach wieder reinzuholen und die Leute an ihren Dingen, die sie beschäftigen, zu begleiten.
Als ich damals studiert habe, kam ich an die Universität und Sie haben das aufgegriffen, so haben wir uns kennengelernt und dachte, das ist was wahnsinnig Spannendes. Jetzt an der Universität, endlich aus dieser bayerischen Kleinstadt weg, jetzt wird es richtig spannend. Und ich war hell entsetzt und enttäuscht, dass das, was mir als sehr spannend vorkam und bis heute spannend vorkommt und auch ist, eigentlich an der Universität, vor allem mit der Betriebswirtschaftslehre, das muss ich mal so sagen, auch ein Stück mit Ihrem Fach, ja, totgeschlagen wird und daraus wird dann so eine gehobene Buchhaltung, Rechnungswesen, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und wer dann immer noch dabei war, der kriegte dann damals so höhere Mathematik, Multiplikator, Accelerator, Modelle und die aggregiert und das waren dann eindrucksvolle Formeln und wir fanden irgendwie, es ist völlig verrückt und ich war nicht der Einzige, ich bin zum Fachschaftssprecher gewählt worden, obwohl ich keiner Partei angehörte. Einfach, weil ich mal sagte, Leute, findet ihr nicht auch, das ist verrückt hier. Da fanden die das auch. Und dann bin ich zu den Hochschullehrern hingegangen und die fanden mich aufsässig und war ich wieder in der Schule dumm und frech, dass ich mir einbilde, einem Ordinarius für Volkswirtschaftslehre oder so etwas sagen zu können. Also ich war ziemlich erfolglos und habe dann auch relativ schnell abgeschlossen und fand, also damit muss man sich nicht so furchtbar lange beschäftigen. Ist es heute radikal anders?
Nicht bei Ihnen. Radikal ist es nicht anders. Es ist, wenn wir Glück haben, gibt es zarte Pflänzchen, die sich versuchen, der Sonne entgegenzuwenden. Aber diese zarten Pflänzchen, die haben natürlich auch genügend, die da drumherum latschen und sie zertreten. Aber ich würde deshalb nicht aufgeben wollen, im Gegenteil. Ja? Wir haben keine bessere Chance als jetzt, glaube ich, die Universitäten zu reformieren und uns zu fragen, was können wir eigentlich in der Frage der Ausbildung besser machen. Und ich glaube, wir können eine Menge besser machen, in diesem Sinne, wie wir es besprochen haben. Und ich sehe auch Signale am Horizont, die mich optimistisch stimmen. Immerhin hat der Hochschullehrerverband für Betriebswirtschaftslehre jetzt einen Workshop anvisiert für den 9. November, ein schönes Datum eigentlich für jemanden aus Leipzig, für den 9. November, wo es über alternative Lern- und Lehrformen geht. Und freundlicherweise haben Sie mich auch eingeladen, dort den Workshop mitzugestalten. Und ich hoffe, dass wir an der Stelle weiterkommen. Ja, wir müssen.
Entrepreneurship, wie komme ich zu einer Idee? Wenn ich jetzt mein Potenzial erkannt habe, wie geht es weiter?
Ja, ich komme immer zu Ideen, wenn ich möglichst viel im Leben stehe. Und wir nehmen aber die Menschen ja aus dem Leben raus. Das ist ja das Problem. Wir vermitteln alle möglichen Erfahrungen aus zweiter Hand, entweder über Medien oder sonst was und wundern uns, dass keiner mehr eine Idee hat. Wenn aber man groß wird ohne Medium, dann hat man im Leben so viel erlebt, dass man auch einen unendlichen Schatz voller Ideen hat. Ich würde also sagen, erste Maßnahme, jetzt werden mich viele steinigen, Fernsehen abschaffen bis zum 12. Lebensjahr und Computer abschaffen bis zum 12. Lebensjahr und reale Lebenserfahrung machen, ob auf dem Bauernhof, beim Bergsteigen, beim Kanufahren, wo auch immer. Reale Lebenserfahrung, die bilden wirklich.
Das ist so unsere Generation. Ich bin so noch im Krieg geboren, wissen vor Ihnen, da gab es kein Spielzeug, da liefen wir, schmissen den Schulranzen hin, der vom älteren Bruder war, und liefen in den Wald und mit irgendeinem Küchenmesser oder was schnitzten wir uns was und spielten Indianer oder machten solche Schlachten und das war eigentlich sehr spannend. Heute, ich kann mir aber schon auch denken, dass so eine Computermaschine, gerade wenn ich so von den Eltern und dem alles so ein bisschen eingesperrt bin und bin klein und dumm und darf nichts, dann ist natürlich so eine Wundermaschine schon was Tolles. Da chatte ich mit jemandem aus Australien und ist es nicht ein bisschen zu eng gedacht, dass wir so unsere Erfahrungen, wo ja noch ein bisschen was passiert, ja, heute in der Straße passiert ja auch nichts mehr. Sie sehen ja kaum noch Kinder spielen.
Ja, wir haben ja auch so wenig. Das gehört vielleicht auch noch hinzuzufügen. Aber das, glaube ich, ist nicht der Punkt. Was ich von der Gehirnforschung gelernt habe, ist in der Tat, dass wir nur etwas lernen, wenn wir mit allen Sinnen aktiv bei einer Sache sind. So, und das ist gar nicht eine Frage unserer Generation, sondern auch wer heute mit allen Sinnen aktiv bei der Sache ist, lernt mehr als jemand, der nur mit den Augen etwas aufnimmt. Und es gibt aus meiner Sicht manchmal die Idee, ich will es vorsichtig sagen, dass man Interaktion am PC lernen würde. Ich halte das für Unsinn. Das Einzige, was ich am PC lerne, ist vielleicht, wie ich zwei Finger extrem gut und schnell bewegen kann. Und das ist alles an Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Denn sonst habe ich keine Interaktion. Ja? Ich muss einfach nur gut mit meinen Fingern umgehen können und dann kann ich alle möglichen Spiele dort treiben. Ich bin ja nicht der Meinung, dass man den wegschließen soll, sondern wenn ein Jugendlicher dann heranreift und vieles von seinen Peers, wie wir so schön sagen, braucht, dann kann er ja von mir aus auch mit jemandem in Australien chatten. Aber dann weiß er wenigstens, worüber er chatten kann und muss sich nicht immer irgendwelche anderen Dinge zunutze machen, die vielleicht in den Medien kommen. Also ich bin ein ungeheuerlicher Verfechter des authentischen Lebens. Im Übrigen macht das authentische Leben auch viel mehr Spaß als das Mediale.
Also lernen, wieder lernen, trotz Schule und versuchen herauszufinden, wer man ist. Und jetzt mit diesen Erfahrungen, was ist der nächste Schritt? Mit diesen Erfahrungen etwas Neues kombinieren? Wie wird man
Entrepreneur? Ich erzähle Ihnen jetzt ein Beispiel einer wahren Geschichte. Da gibt es in El Paso, Texas, einen Menschen, den ich gerne wirklich als Beispiel benutze, der heißt Jay Arms. Jay Arms ist mindestens unser Alter, vielleicht noch ein bisschen älter inzwischen. Jay Arms hat aber, als er 12 war, mit Dynamit gespielt und es ist explodiert und er hat beide Hände verloren. Das klingt zunächst sehr dramatisch, ist es wahrscheinlich auch. Ich kann es gar nicht nachempfinden. Aber dann hat er 2 Prothesen bekommen und musste ungeheuerlich lange trainieren, um ganz normale Dinge zu machen, wie zum Beispiel Schraubverschlüsse zuzumachen. Wir sind uns gar nicht bewusst, welche tollen Instrumente wir selbst sind und haben. Um es kurz zu machen. Mit 14, wo er immer noch seine 2 Klauen hatte und keine Hände, hat er sich überlegt, bin ich jetzt eigentlich ein Loser in dieser Gesellschaft oder nicht? Und dann hat er gesagt, es gibt ein Buch darüber, in dem er das alles beschrieben hat. Und dann hat er gesagt, Moment mal, gibt es nicht einen Beruf, in dem ich ohne Hände Vorteile habe gegenüber denen, die Hände haben? Das scheint mir das Entrepreneurial Thinking überhaupt zu sein. Eine solche Idee zu haben, nicht zu sagen, ich habe Schwächen und Stärken. Nein, es gibt absolut keine Stärken und Schwächen. Es gibt immer nur in bestimmten Umfeldern bestimmte Dinge, die reinpassen, andere nicht. Er hat also überlegt, gibt es einen Beruf, in dem ich Vorteile haben könnte mit Clown? Naja, dann hat er so überlegt und hat gesagt, okay, wenn ich jemandem einen Kinnhaken gebe, ist das mit der Faust nicht so gut wie mit meinen Enterhaken. Wenn ich in ein offenes Messer greife, ist das mit 2 Metallklauen leichter als mit einer Hand. Ich kann ins offene Feuer greifen und vieles andere mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, ist Privatdetektiv geworden. Er ist einer der erfolgreichsten Privatdetektive dieser Welt, hat den entführten Sohn von Marlon Brando wiedergefunden. Der fliegt Hubschrauber, fliegt Flugzeuge, alles macht er. Inzwischen hat er in seiner Prothese eine Schusswaffe. Und ist natürlich schneller als jeder andere, der jemals eine Schusswaffe ziehen muss. Das finde ich Entrepreneurial Thinking. Wir müssen sehen, was wir wirklich können, wo wir mit Hingabe dabei sind und dann können wir alle Unternehmen dieser Welt gründen.
Tolle Geschichte, kennen wir hier überhaupt nicht. Für uns hier, was würden Sie uns empfehlen? Das sind Menschen, die sind in Kontakt mit Gründern, die versuchen eine eigene Idee, sie glauben, dass sie es können. Wie sieht es bei Ihnen? Wie sehen Sie die Logik der Schritte?
Also ich glaube, dass in der Tat die Untersuchungen bestätigen, dass eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um Unternehmer zu werden, der Glaube ist, dass man selber kann. Ob das objektiv stimmt, spielt überhaupt keine Rolle. Diese Selbstwahrnehmung ist aber eine entscheidende Voraussetzung. Wenn jemand glaubt, ich kann es nicht, sollten wir ihn nicht dahin drücken. Der wird nicht. Das funktioniert nicht. Aber jemand, der glaubt, der kann es, dem sollten wir zeigen, durch schöne Aufgaben, wo er vielleicht Grenzen hat, wo also seine Vorstellungen nicht funktionieren. Entweder indem wir mit Banken zusammenbringen, das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Ja, eine Bank zeigt ja sofort die Grenzen auf, die man haben kann. Also insofern funktionieren die Banken an der Stelle gut, um Grenzen zu zeigen. Oder wir lassen ihm andere Leute, nämlich Kunden zum Beispiel, sein Produkt erklären. Auch das ist für viele Unternehmer eine hochinteressante Einsicht. Der blöde Kunde kapiert mein Produkt gar nicht. Ja, und Der Kunde ist natürlich alles andere als blöd, sondern der Kunde ist der zukünftige Geldgeber des Unternehmers. Und das heißt also, auch da wieder würde ich sagen, wir müssen immer wieder Erfahrungsräume strukturieren, in denen wir Erfahrungen machen, die wir dann reflektieren können, die für das, was wir meinen, was man lernen sollte, sinnvoll sind und nützlich.
Ja, dieser Satz, man wird, was man an sich glaubt, das ist ja Henry Ford fast wörtlich, der hat gesagt, wenn du glaubst, du kannst es, wird es auch so kommen. Wenn du glaubst, ja, du kannst es nicht, kommt es auch so. Und ich war kürzlich bei einem berühmten Professor, einem Philosophen, der hat Descartes zitiert, das kannte ich noch, ich denke, also bin ich. Mhm. Und dann sagte er, ich werde, was ich will. Mhm. Und das klang so, als hätte es der Descartes gesagt. Und bin ich hinterher hingelaufen und gesagt, das ist der zweite Satz, das ist ganz wichtig. Sagte er, nee, es war nicht Descartes, es war ich. Aber ich glaube, der Descartes hätte das gemeint. Ich werde, was ich will. Also ich werde das, woran ich glaube, was ich kann, was ich will.
Also Heisenberg hat, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, dazu gesagt und hat gesagt, ich kann zwar tun, was ich will, aber jetzt kommt der spannende Punkt, ich kann nicht wollen, was ich will. Das heißt, ich werde ja in einem Umfeld groß, das meinen Willen mitbestimmt. Ich meine, Freud hat ja als erster eigentlich entdeckt, wir sind nicht Herr im Oberstübchen. Wenn wir das nicht sind, dann müssen wir uns Umstände schaffen, die für uns günstig sind, etwas zu entwickeln. Das heißt, wo immer wir arbeiten, müssen wir Umstände schaffen, die das, was wir wollen, begünstigen. Wenn wir gegen die Umstände arbeiten, werden wir verzweifeln.
Das ist, glaube ich, eine gute Definition von so Entrepreneurial Thinking. Also die Umstände beeinflussen, nicht sagen, ich bin ein Opfer meiner Eltern, meiner Gesellschaft oder irgendwem, sondern sagen, ich bastle mein eigenes Umfeld, mit dem ich dann letztlich das erreichen kann, was ich will.
Da gibt es auch ein Beispiel, das ich aus einem Film habe, den ich vor langer, langer Zeit gesehen habe, der mich zutiefst beeindruckt hat, im Sinne von Steuern von Umfeldern, damit etwas passiert, das ich mir wünsche. Also da war ein Versicherungsmensch, der wollte seine Frau umbringen. War halt ein Krimi, ist okay, ja, in dem Setting. Und nun hat er sich gefragt, wie kann ich das machen, ohne dass es auffällt, die übliche Frage. Dann hat er zunächst das Verhalten seiner Frau beobachtet. Und da hat er festgestellt, also erstens telefoniert die unheimlich gerne, sowas soll es ja geben. Und zweitens hat die immer, wenn er ins Büro gefahren ist, ein ausgiebiges Bad genommen. Okay. Dann hat er Folgendes gemacht. Dann hat er zunächst mal den Griff an der Badewanne losgeschraubt. Und dann hat er seiner Frau, freundlich, wie man so ist, ein wunderschönes, glitschiges Badeshampoo geschenkt. So. Und dann ist er ins Büro gefahren und hat vom Büro aus seine Frau angerufen. Und nun kam, was unter diesen Umständen kommen muss. Die Frau wollte unbedingt ans Telefon, jetzt könnt ihr was verpassen. Wollte aus der Badewanne, aber nun war das alles so glitschig, dass sie sich festhalten muss. Der Griff war nicht mehr richtig fest und sie schlägt mit dem Hinterkopf auf die Badewannenkante. Unfall. Also Wahrscheinlichkeiten dafür schaffen, dass das passiert, was wir wollen, ist die Logik aus diesem Experiment. Das gilt auch für Unternehmer.
Sie sollten Kriminalautor werden.
Das ist ja leider nicht von mir.
Das ist eine Geschichte, aber das ist also Vorlage. Das ist, also die Umstände beeinflussen. Die Umstände beeinflussen, nicht glauben, dass...
Ja. Ich kann ja nicht erwarten, auch für Studenten sage ich das, wenn ihr eine 1 schreiben wollt oder eine 2 schreiben, dann müsst ihr euch auf 1 vorbereiten, weil es kommt immer was Ungewisses. Ja, und eine 1 kann ich nie garantieren. Aber ich muss eben immer auch die Umstände mit einbeziehen und die Menschen in diesen Umständen. Ja, wir haben jetzt einen Rahmen versucht zu bauen für die Frage, wie kann man Entrepreneurial Training machen? Weil die sind ja alle unabhängig, das sollte es auch sein. Wir haben aber gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, in denen ein Unternehmer auf jeden Fall zurechtkommen muss. Und das sind eigentlich ganz simple Bereiche. Ein Unternehmer muss mit sich selbst zurechtkommen. Ganz wichtig, was aber nicht immer der Fall ist. Unternehmer leiden zum Teil unter sich selbst, weil sie sich selbst nicht organisieren können. Und ich bin immer der Meinung, ich kann nicht andere führen, wenn ich mich selbst nicht führen kann. Also zunächst mal muss ich mit mir selbst klar sein als Unternehmer. Zweitens, ich muss mit den Dingen, die um mich rum sind, zurechtkommen. Wenn ich einen Laptop bedienen will und kann das nicht, dann muss ich es halt lernen. Oder ich darf ihn nicht bedienen. Ich muss jemanden einstellen, der das kann und der das aber für mich in einer Weise macht, dass ich davon nicht abhängig werde. Zweiter Bereich sind also die Dinge, das Umfeld, das sachliche Umfeld. Und drittens sind die Personen in dem Umfeld. Auch mit denen muss ich zurechtkommen. Ich kann ja nicht alle klein machen, sondern ich muss mit denen zurechtkommen. Das heißt, ein Unternehmer hat im Grunde nur diese 3 Sphären. Er muss mit sich selbst klarkommen, mit den anderen Dingen und mit den anderen Menschen. Aber das ist natürlich eine Riesengeschichte. Und auch hier kann man ansetzen und kann gucken, wo hat ein Unternehmer vielleicht Hilfestellung. Wobei auch zu sagen ist, wer die Hilfe nicht will, dem kann man sie auch nicht geben. Denn eins ist klar, lernen kann man nicht delegieren. Das muss man immer selbst machen. Und auch der Unternehmer muss es selbst machen wollen. Aber wir sehen eben in Smile, wir haben im ersten Jahr 1500 Teilnehmer gehabt, dass Studierende ungeheuerlich gern über sich Erfahrungen sammeln und sich selbst entwickeln wollen.
Das müssen wir mal überlegen, wie wir diesen Teil aufnehmen können. Wir machen ja hier immer mehr Arbeit an den Ideen. Jemand kommt mit einer Idee, wir sagen, das ist zunächst mal eine Anfangsidee, das ist überhaupt noch nicht das, was man umsetzen sollte. Und wir arbeiten dann an der Idee, wie so ein Puzzle, an dem man so lange bastelt, bis es schön zusammenpasst. Wie sehen Sie das? Welchen Wert würden Sie der Idee geben im Vergleich jetzt zu dem eigentlichen betriebswirtschaftlichen Techniken der Umsetzung?
Also das Betriebswirtschaftliche ist für mich in der gleichen Kategorie zu sehen wie Geld. Für mich ist bei einem guten Unternehmer Geld Abfall. Es fällt ab, wenn ich erfolgreicher Unternehmer bin. Und Betriebswirtschaftslehre ist ein Mittel zum Zweck und weiter nichts. Betriebswirtschaft und Wirtschaft überhaupt, das muss man sich ja auch klären, haben keine Eigenzwecke, sondern sie sind Hilfsmittel für die, die Eigenzwecke haben.
Aber da Einwand, also wir sehen doch heute, dass die Ökonomie viel stärker unser Leben formt, als dass die Kirche, Schule, Eltern, Staat oder irgendjemand macht. Also so haben wir das gelernt in der Nationalökonomie, dass das eigentlich Mittel zum Zweck ist. Aber in Wirklichkeit hat man das Gefühl, die Ökonomie dominiert die Ziele. Die Globalisierungsgegner sagen das ja im Kern auch, oder das ist der Punkt, wo sie meines Erachtens ein Stück recht haben, dass die Ökonomie unser Leben immer stärker dominiert.
Würde ich auch sehen. Und zwar die unterschiedlichsten Bereiche werden zunehmend von der Ökonomie aufgefressen, wie wir auch immer das formulieren. Und das scheint mir das Problem auch dieser Bereiche zu sein. Ich habe gerade mit einem Archivgeschäftsführer gesprochen. Ich will das nicht im Detail sagen, weil das für ihn vielleicht nicht angenehm ist. Und, ein Kunstarchivführer, also Geschäftsführer. Und der hat mir gesagt, ich möchte jetzt mit meinem Kunstarchiv wirtschaftliche Ziele erreichen. Da bin ich hinten runtergefallen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Sie als jemand, der Kunst fördert und betreibt, Sie müssen die Eigensinnigkeit der Kunst fördern wollen. Und dafür machen wir Wirtschaft, damit das förderbar ist. Ja? Also wir müssen die Eigensinnigkeit unterschiedlicher Bereiche wieder neu hervorheben. Jetzt komme ich, Sie haben das neulich mit Herrn Fleischmann, diese Sinnfrage ja auch diskutiert. Sinn kommt nicht aus Wirtschaften an sich, sondern Sinn kommt nur aus einer Eigensinnigkeit, die für mich und andere nützlich ist. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste die Welt aufklären, oder dann mache ich vielleicht Kunst. Wenn ich das Gefühl habe, ich müsste etwas entdecken, was noch keiner entdeckt hat, werde ich Wissenschaftler. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte, dass viele Leute anständige Menschen werden, aktiviere ich mich in der Religion. Ja? Wirtschaft geht zwar immer mehr in die Bereiche, aber das führt eben genau dazu, dass immer mehr Menschen Orientierung suchen. Das ist ja das nächste Problem. Es gibt eine Untersuchung über US-amerikanische Top-Manager. Und die zeigt, dass alle die wirklich erfolgreichen Leute auch immer einen spirituellen Background haben. Sie können alleine aus dem betriebswirtschaftlichen und wirtschaftlichen nicht heraus existieren langfristig, glaube ich, und auch nichts bewegen. Sie können natürlich die Dinge verwalten.
Und wie erklären Sie diese gewaltige Diskrepanz zwischen dem, was Sie sagen und was wir als Ökonomen lernen und dem, was draußen passiert? Ich meine, der Marx hatte doch an der Stelle recht. Die Ökonomie dominiert das Bewusstsein, die Ökonomie dominiert die Welt und nicht andere, die mit Eigensinn versuchen, dieser Welt einen Sinn zu geben.
Ja, das Interessante ist aber, dass die Leute alle jetzt diesen Eigensinn wieder suchen. Das heißt, wir merken, wir lernen, wir sehen zunehmend, dass die Ökonomie diesen Einfluss hat und dass wir vielleicht auch gewisse da Zusammenhänge, das ist auch noch ein Bereich, den ich sehr wichtig finde, nämlich der Medienbereich, welche Realitäten dort konstruiert werden. Also wir sehen, dass die Ökonomie zunehmend Einfluss gewinnt, aber wir sind damit ja alle nicht glücklich. Und es geht uns auch irgendwie gar nicht besser dadurch, dass ja das Verrückte. Eigentlich müsste mehr Ökonomie da ist, muss es uns allen besser gehen, und zwar überall. Aber irgendwie haben wir nicht das Gefühl, dass das der Fall wäre. Das heißt, ich denke, das ökonomische System ist zurzeit sehr herausgefordert, aber ich sehe ja auch von den wirklich forschenden Ökonomen auch noch kaum Antworten. Die Tatsache, dass wir länger arbeiten müssen, erscheint mir ganz eigenartig, weil eigentlich haben wir doch Ökonomie gemacht, damit wir weniger arbeiten müssen. Und nun passiert das Gegenteil. Das ist doch eine ganz komische Angelegenheit.
Es passiert bei vielen das Gegenteil. Also viele Menschen glauben, der Sinn des Lebens besteht darin, dass ich jetzt eine teure Rolex hier habe und als Frau möglichst viel Schmuck und Gold in der Kiste und so weiter. Also der Sinn, die Ökonomie gibt ja den Sinn. Kreativdirektoren der Werbeagenturen, habe ich die Befürchtung, geben mehr Sinn in dieser Gesellschaft als irgendwelche Pfarrer und Friedensnobelpreisträger und andere wohlmeinende Figuren.
Da bin ich nicht so sicher, weil die Werbebranche auch zurzeit eine gewisse Schwierigkeit wahrnimmt, nämlich, dass sie die Leute zumüllen mit Werbung. Das sagen die auch so, wir machen eigentlich viel zu viel und es kommt ja nichts mehr an. Das heißt, die versenden sich im Grunde. Und nun stellt man sich die Frage, wie muss man eigentlich Werbung machen, damit man überhaupt durchkommt. Und wenn wir nochmal uns erinnern daran, was wir eben gesagt haben, dass dem Gehirn gar nichts vermittelbar ist, dann sind eben auch die Vorteile eines Produktes gar nicht vermittelbar. Eine gute Werbung funktioniert, wenn ich die Erlebnisfelder des Kunden anrege. Das heißt, wenn ich etwas mache, wo der schon was erlebt hat, wenn ich also eine Familie zeige auf dem Balkon mit irgendeiner bestimmten Margarine, dann ist das in Ordnung, weil da kann jeder sagen, ach ja, das wäre schön, wenn wir das hätten. Ja? Und wenn er es hat, ist es auch gut. Aber wenn wir abstrakte Dinge über kreative Werbung zeigen, die wirkt auch nicht. Das kann man ziemlich gut zeigen. Ich bin also nicht sicher. Mein Eindruck ist, dass eher die Medien uns Schwierigkeiten bereiten dadurch, dass sie nicht die Normalfälle kommunizieren, sondern immer die Extremfälle. Im Medium bin ich ja nur erfolgreich, wenn ich Extremfälle präsentiere. Und das 1,30. Das heißt, wir kommunizieren in unseren Medien die Sonderfälle und meist die schlechten. Und das führt dazu, dass wir die zunehmend für die Normalfälle halten, wenn wir nicht mehr authentisch in Erfahrungswelten realen leben, sondern nur noch medienvermittelt leben. Also wir müssen die Kraft der Medien stärker hinterfragen.
Jetzt hätte ich gerne eine letzte Frage. Sie sind Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing. Wenn ich draußen herumlaufe, die Welt wird ja mehr von Marketing beeinflusst als von Kirchen oder sonst wem. Wir sind ja ständig mit Marketing draußen konfrontiert. In Asien noch viel stärker als hier und in den USA auch noch stärker als hier. Aber hier auch schon ganz schön. Marketing, dann sehe ich, wir meinen, es sind ja große Firmen, Honda, eine ungefähr 20 Meter breit, 10 Meter hoch, eine Tafel Honda. Und eine Tafel Siemens und eine Tafel Philips und so. Ist das modernes Marketing? Ist das moderne Sozialpsychologie? Ist das einfach Dinosauriers, die nicht verstehen, dass wir eigentlich in einer anderen Gesellschaft sind? Die Sozialpsychologen sagen mir immer, das war so in den 30er Jahren, so die Pavlovschen Hunde. Da war das so eine Theorie, die man damit mit solchen Werbemaßnahmen hätte begründen können. Aber wie kommt das? Wie erklären Sie sich
das? Ja, ich habe das Gefühl, das kommt durch Wettbewerb, indem man den Kunden außen vor lässt. Das heißt, wenn Sie eine Agentur haben und ich eine Agentur und Sie fangen an, ein Plakat etwas größer zu machen als ich, dann frage ich gar nicht mehr, ist das für den Kunden wichtig, sondern gucke ich und sage, oh, der Falting macht ein größeres Plakat als ich. Wir müssen auch ein größeres machen. Und dann mache ich meins natürlich noch ein bisschen größer als ihr, das ist ja klar. Und dann machen Sie weiter und dann kommen diese Dinger zustande, völlig unabhängig von der Frage, nutzt das irgendjemanden?
Aber haben die dann zu viel Geld, dass die sich sowas leisten können, wie so einen unsinnigen Wettbewerb?
Ja, die haben schon eine ganze Menge. Und die Frage, die Unternehmer dann umtreibt, ist, was passiert, bin ich dann weg, wenn ich gar nichts mache? Die könnten ja auf die Idee kommen, also gut, wir streichen unser Plakat weg, lassen ihnen ein großes. Aber dann hätte ich sofort als Unternehmer die Angst, ich bin ganz weg vom Markt. Und diese Angst führt auch dazu, dass man dann viel Geld für Werbung ausgibt. Aber auch da gibt es eine Gegenbewegung, wenn man so will, nämlich die Frage, wirkt unsere Werbung überhaupt noch? Und die Agenturen kommen zunehmend in die Pflicht nachzuweisen, dass die Werbung etwas bewirkt. Und je mehr das der Fall ist, umso besser eigentlich.
Das war ein schönes Schlusswort. Wir haben eine Dreiviertelstunde geredet. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wunderbar, dass Sie da sind. Bleiben uns noch einen Moment erhalten und wir haben nachher so eine informelle Pause und da ist es immer gut, wenn man es noch ein bisschen vertiefen kann. Ich würde jetzt und